Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen kompakt. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf an der HPLV Rampe-Gumpenstein einen Forschungsbereich leiten und betreue unter anderem auch unsere Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es um wichtige Zukunftsthemen in unserem Land geht. Wir arbeiten an Lösungen für Österreichs Wald. Dieser Satz steht auf der Homepage des Bundesforschungszentrums für Wald. Heute darf ich dessen Leiter, Herrn Dr. Peter Mayer, bei uns im Podcast begrüßen, weil wir Sie mit in den Wald nehmen möchten. Wir schauen auf dessen wertvolle Funktionen, wie es dem Wald im Klimawandel geht und auch, wie der Wald in Zukunft in Österreich ausschauen könnte und wie er bewirtschaftet werden könnte. Seien Sie gespannt. Sehr geehrter Herr Dr. Mayer, lieber Peter, herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Super. Peter, wenn wir jetzt über den Wald reden, denken wir vielleicht an die Forstwirtschaft, aber der Wald hat ja viele Funktionen. Vielleicht fangen wir mit dem einmal an, herauszuarbeiten, wie wichtig der Wald für Österreich ist und für uns Menschen.
Das ist eine interessante Frage, weil eben der Wald verbindet sehr viele Themen und sehr viele Interessen werden an den Wald hereingetragen und projiziert. Im Forstgesetz ist das dann mit den Waldwirkungen beschrieben. Aber man kann sich das ja vorstellen, so wir als Menschen haben ja auch unterschiedliche Interessen, wenn es um den Wald geht. Wir sind ja vielleicht am Holz interessiert, nicht? Wir wollen gerne einen schönen Holzfußboden oder ein Holzmöbel haben. Wir gehen aber auch gerne spazieren, also das heißt,
die Schwammelsuchen
oder Mountainbiken.
Ja, genau.
Oder wir sind Jäger oder wir schätzen das Ökosystem Wald, wir schätzen die Biodiversität. Also es gibt ganz viele Themen rund um den Wald, die ganz wichtig sind. In letzter Zeit auch die Gesundheit. Also das Waldbaden ist ja in vielerlei Munde mittlerweile. Und das ist ein Trend oder ein Thema, das in Asien sehr stark verankert war. Und auch das haben wir gemerkt in der Covid-Zeit vor allem, dass immer mehr Menschen den Wald als Naherholungsort für Gesundheit und Erholung gebraucht haben.
Also sozusagen wieder zu sich zu finden im Wald, oder? Da spielt ja auch viel mit, die gute Luft zum Beispiel.
Genau.
Auch, oder?
Genau. Und das zeigt aber eben auch, wie vielfältig eben diese Leistungen und Wirkungen des Waldes sind. Und das zeigt aber eben auch, dass man sehr unterschiedlich auf diesen Wald und auf das Ökosystem Wald schauen kann. Und da kommt es dann eben auch zur Frage, welche Prioritäten setzt man, welchen Bezug hat man zum Wald und was ist einem wirklich wichtig?
Wenn wir auf Österreich schauen, 47%, glaube ich.
47,9, genau. Ja, genau.
Der Landfläche ist Wald, also das ist schon sehr bedeutend.
Genau. Na, das ist für mich auch immer eine sehr spannende Zahl, also dieser Flächenaspekt des Waldes. Also eben die Hälfte des Bundesgebiets ist Wald. Und das ist schon eine ganze Menge. Also auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eben, dass man eigentlich immer von der Hälfte des Landes spricht. Und deshalb ist es auch sehr spannend in meiner Funktion, also als Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald, hier diese verschiedenen Aspekte mehr von der Forschungsseite natürlich zu betrachten, aber auch in der Vermittlung. Weil das ist natürlich eines unserer großen Themen. Wir machen angewandte Forschung und wir wollen das, was wir wissen, auch an die Leute bringen sozusagen.
Ich lache jetzt, weil wir uns das auch bemühen in der Landwirtschaft. Also wir spielen eigentlich am gleichen Feld mit dem Wald und wir auf der Landfläche.
Absolut. Wir sind durchaus Pendants, muss man wirklich sagen. Also ihr habt auch die Forschung als einen Schwerpunkt, aber auch die Weiterbildung mit der Schule. Und genauso haben wir auch zwei Ausbildungsstätten in Traunkirchen und Ossiach, wo wir auch Bildung vermitteln. Also wir haben rund 10.000 bis 12.000 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr, wo es also auch um das unmittelbare Lernen geht, wie man im Wald sich bewegt, wie man arbeitet.
Waldpädagogen und solche Dinge.
Ja. Genau, also auch da sieht man, auch da versuchen wir, das, was ich zu Beginn gesagt habe, die vielen Interessen, die es rund um den Wald gibt, abzubilden. Wir haben natürlich viele Kurse, wo es um Waldmanagement geht. Ganz wichtig ist, dass man also weiß, was man im Wald tut. Das Arbeiten mit der Motorsäge zum Beispiel ist nach wie vor eines der gefährlichsten Dinge. Und da schulen wir und sagen, bitte so und so muss man das handhaben. Und natürlich darüber hinaus mit dem Harvesterfall, mit Seilkran arbeiten und so. Also wirklich auch also Profis in der Waldarbeit. Aber bis hin eben zu Kochen mit den Pilzen des Waldes oder Waldpädagogik und Wald und Kultur. Also ganz viele
das
Themen.
Ganz
das spielt auch dieses große Themenfeld wieder, das ich jetzt da eingangs gesagt habe. Also es gibt ganz viel, was man am Wald interessant finden kann.
Wenn so viele Menschen auf den Wald
zugreifen, mhm, kann es natürlich auch Nutzungskonflikte geben, oder? Und auch das ist ein Themenfeld, mhm, wie ich gesehen habe, genau, auf eurer Homepage.
Das ist ganz spannend. Also die Nutzungskonflikte gab es immer. Also weil man eben, je nachdem, was man in den Vordergrund stellt, natürlich nicht notwendigerweise jedes dieser Interessen oder jeder dieser Themen zu 100% umsetzen kann.
Also dazu braucht es dann auch die Forschungsergebnisse wieder, die, genau, sozusagen objektive Wege aufzeigen, oder?
Genau. Um zu zeigen, wenn du so und so viel Biodiversität möchtest, dann heißt das für die Holznutzung vielleicht so und so viel. Oder wenn im Vordergrund steht der Wasserspeicher zum Beispiel in einem Wald, dann ist die Holznutzung nicht so wichtig, weil deine Priorität woanders ist. Mhm. Und genau darum geht es, also immer zu schauen, welche Services, welche Leistungen des Waldes sind denn die im Vordergrund und die wichtigsten. Und wie balanciert man dann diese anderen Interessen und zu welcher Intensität kann man sozusagen unterschiedliche Ziele dann gemeinsam verfolgen?
Wir haben ja unsere Podcast-Serie sehr stark herausgerichtet gehabt hinsichtlich Klimawandel in der Landwirtschaft. Mhm. Und jetzt möchte ich einfach einmal fragen, wie geht es zurzeit im Klimawandel dem österreichischen Wald? Mhm. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn man Südtirol, Osttirol, mhm, durchfährt, dann, ja, ja, sieht man Dramatisches. Kannst du uns ein bisschen die Situation darstellen, so in Österreich? Mhm. Und
das Spannende ist, Klimawandel ist in aller Munde und Wald wird sehr oft als die Lösung oder eine Problemlösung im Zusammenhang mit dem Klimawandel gesehen, was er durchaus auch ist.
Du meinst Wald jetzt und Energiebereitstellung?
Ja, Energie, genau. Die eine große Schiene ist Energie, nachhaltige Energie aus Biomasse, aber das andere ist der Kohlenstoffspeicher Wald und der Kohlenstoffspeicher Holzprodukt. Ja. Und das heißt also, da gibt es eine große Rolle, auch in den internationalen Verhandlungen auf UN-Ebene, auf EU-Ebene, wo also sehr stark der Wald als CO2-Speicher oder Kohlenstoffspeicher in der politischen Debatte ist.
Weil er auch ersetzen kann. Er kann ja Beton ersetzen.
Genau.
Und in Beton wird ja sehr viel CO2 freigesetzt,
genau,
bei der Zementherstellung. Und im Wald ist es gebunden. Und wenn ich Häuser damit baue, dann habe ich das CO2 gebunden.
Genau, dann hast du einen zweiten Speicher aufgebaut, in, mhm, Wahrheit. Du hast einen, mhm, Wald, der wieder nachwächst, weil das ist ja, ja, das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ja. Und du hast aber Holz Kohlenstoff aus dem Kreislauf herausgenommen mit Holz, das du dann verbaust, langlebig, und hast sozusagen auch hier das CO2 gespeichert.
Und ersetzt was anderes sogar.
Genau, und das ist also auch ein ganz wichtiger Effekt, der in der politischen Debatte wenig beleuchtet wird aus verschiedenen Gründen. Diese Substitution heißt, mhm, dieser Fachbegriff dazu, also der Ersatz von CO2-intensiven Materialien, wie du sie jetzt auch genannt hast, Stahl, mhm, Beton und andere, die eben in ihrer Produktion CO2 produzieren und weiter emittieren in die Atmosphäre. Und unser Ziel muss ja sein, weniger CO2 auszustoßen.
Und zu binden vor allem. Die Landwirtschaft ist der, und Forstwirtschaft, genau, ist der einzige Wirtschaftssektor, genau, der herauszieht, oder?
Genau. Aber ich glaube, ganz wichtig ist trotzdem, also zu sagen, das Ziel muss trotzdem die Reduktion bleiben, weil sonst werden wir in der Land- und Forstwirtschaft zusehends zu denen, die sagen, naja, wir haben vielleicht eh kein Problem, weil die Land- und Forstwirtschaft, die ziehen ja das eh heraus. Das ist auch nur auf einen gewissen Zeitraum möglich. Natürlich. Und das Ziel muss man trotzdem immer wieder in Erinnerung rufen, es ist weniger CO2, damit weniger CO2 genau, intensive Materialien. Das bedarf dann natürlich auch eines Wechsels des Gesellschaftsmodells, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben diese kreislauforientierte Bioökonomie, also ein ganz, ja, wichtiges Thema, wo das Wort Kreislauf, also Effizienzgewinne und Effizienz, ja, das Thema und halt auf biologisch und nachwachsenden Rohstoffen basierende ökonomische Entwicklung. Und das ist also dieser Kontext, wo Wald im Klimawandel als Problemlöser und Holz und Landwirtschaft eben auch diskutiert wird, eine ganz wichtige Diskussion. Aber wie jedes Ökosystem, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, sind wir ja vom Klimawandel auch Betroffene.
Ja.
Und da erleben wir natürlich auch sehr stark, was das bedeutet. Wir als Menschen spüren das ja auch, ne? Die jeden Sommer, wo es so heiß ist, denkt man sich, naja, gehen wir lieber in den Schatten. Und der Wald kann das ja nicht so leicht. Ne? Da kann er nicht sozusagen seine Sachen packen und sagen, na, geh wohin, wo es kühler ist. Sondern da sind Prozesse im Gang, wo wir auch in der Forschung sagen, wie wird denn ein Wald klimafit? Mhm. Und es gibt ein paar Grundregeln. Das heißt, die Zukunft des Waldes ist ein vielfältiger Wald. Also ein bunter Wald, Mischwald, weil wir hier verschiedene Baumarten haben, die das Klima unterschiedlich tolerieren.
Darf ich was Kritisches fragen? Mhm. Haben wir im Wald es mit einer Monokultur zurzeit zu tun?
Wir haben im Wald es nicht mit einer Monokultur zu tun. Das zeigen unsere Waldinventurdaten. Also wir haben, also die, mehr als die Hälfte sind mittlerweile Laub- oder Laubnadelmischwälder. Also das heißt, wir haben schon einen ganz deutlichen Trend weg von Nadelwäldern und auch der Dominanz von Fichte, wiewohl es natürlich nach wie vor die wichtigste Baumart ist. Mhm. Man muss aber dazu auch sagen, die Fichte kommt in sehr vielen Ökosystemen natürlich vor, also im Gebirge. Mhm. Ja, also bei euch da im Ennstal und so weiter sieht man einfach, dass Fichte eine natürliche Baumart, also nicht überall, wo man eine Fichte sieht oder viele Fichten nebeneinander sieht, ist das automatisch eine Monokultur, sondern oft auch eine natürliche Waldgesellschaft, die die Natur so eingerichtet hat. Okay. Problematisch wird es dann, wenn es in Seehöhen, wo die Fichte, um bei dem Beispiel zu bleiben, eigentlich nicht natürlich vorkommt, wo sie jetzt aber auch im Klimawandel zusehends auch nicht mehr wirklich lange überlebensfähig ist. Und da muss man auch kritisch eben sagen, ja, da gibt's schon Themen. Das ist aus der Geschichte zu erklären, aus der Nachkriegszeit, wo man halt versucht hat, sehr viel Holz schnell zu produzieren, um halt den wirtschaftlichen Aufschwung zu garantieren. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo eben der Klimawandel uns schon auch deutlich zeigt, wie die Ökosysteme in der Zukunft sein sollten. Und da ist eben...
Was zeigt der Klimawandel deutlich zur Zeit?
Also,
Borkenkäfer?
Genau, also wenn man von dieser Richtung geht, die Schäden, sieht man eben diese verschiedenen Formen der Katastrophen, was ja die Klimaforschung auch prognostiziert hat, dass die Extremwetterereignisse mehr werden. Mhm. Und ich glaube, auch das wir es, ne? Wir merken das ja selbst. Ne? Also ja. Heuer waren schon ganz viele Stürme, zum Beispiel Waldbrände in Österreich, hat man ja früher kaum gedacht, dass das jemals ein Thema sein wird. Wir haben also dann auch diese ganzen Fragen mit dem Schneebruch und darauf folgend auch Borkenkäfer. Das größte Problem sind die Trockenheiten im Sommer, mhm. also die ungleiche Verteilung des Niederschlags, wo dann Bäume auch anfälliger werden für den Borkenkäfer. Und das haben wir vor einigen Jahren in nördlich der Donau gesehen, also Müllviertel, Waldviertel, wo einfach ganz große also Borkenkäferschäden entstanden sind, weil die Bäume so anfällig waren, weil sie geschwächt waren, weil es zu wenig geregnet hat und viel zu trocken war.
Und haben wir das in Osttirol jetzt auch? Und
in Osttirol ist es eine Mischung. Im Waldviertel kann man wahrscheinlich und Müllviertel zum Teil immer sagen, zum Teil war die Fichte wahrscheinlich also nicht standorts, also nicht die beste Baumart für den Standort, aber gerade im Gebirge in Osttirol und in Kärnten, jetzt zunehmend auch ein bisschen in der Steiermark, ist es in Gegenden, wo die Fichte natürlich also auf jeden Fall vorkommt. Und da spielt eben schon auch der Klimawandel eine große Rolle. Da sehen wir auch, dass der Borkenkäfer in Seehöhen hinaufwandert, die früher im Lehrbuch nicht vorgekommen sind. Da hat es geheißen, maximal bis 1000 Meter. Das ist schon lange nicht mehr.
Die milden Winter sind genau, das Problem?
Oder? Ja, genau. Es ist genau. Also die milden Winter, die Trockenheit und dann gepaart mit Stürmen, wo dann eben sehr viel Schadholz liegt und dazu beiträgt, wenn man es nicht rechtzeitig aufarbeiten kann, dass sich der Borkenkäfer vermehrt. Okay. Und in den Steillagen in Osttirol und Kärnten ist es aber wahnsinnig schwierig.
Schwer zu erschließen, genau. Schutzwaldbereiche.
Genau, und deshalb in der Menge, wie das dort passiert ist, also auch zeitgerecht aufzuarbeiten. Also da sieht man, wie der Klimawandel eben das Ökosystem belastet, wie es beeinflusst. Und wir sind deshalb dran, also auch in der Forschung, hier Forschungswälder zu bauen in Gegenden, wo es wenig Niederschlag gibt, mit verschiedenen Baumarten, um zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten für die Zukunft, welche Baumarten können wo wachsen. Auch nicht heimische Baumarten, weil der Klimawandel so rasch vorangeht. Also wir schauen in Regionen in Südeuropa, aber auch in Amerika zum Beispiel, zu sagen, da gibt es ein Klima, das von der Klimaforschung prognostiziert wird, so wird es in 50 Jahren sein, so wird es in 100 Jahren sein. Und schauen, gibt es da Baumarten, die möglicherweise für uns passend sind. Das ist natürlich sehr komplex.
Und auch gefährlich, oder ein bisschen? Man muss schon sehr sorgsam, weil wir holen ja da Pflanzen rein.
Ganz genau.
Schaderreger möglicherweise.
Darum machen wir es eben im abgegrenzten Bereich. Es geht von der Frage, was haben die für Schaderreger? Haben sie bei uns vielleicht invasives Potenzial, was wir auch nicht wollen natürlich? Sind sie gegen Spätfrost überhaupt tauglich? Die wachsen vielleicht unter einem warmen Klima, aber wir haben eine andere Klimadynamik trotzdem. Mhm. Ja, das merkt man jetzt ja auch. Nicht? Oft ist im April, Mai nochmal Spätfrost. Ja. Und jetzt ist es im Winter so warm. Und genau, Obstbauern Weinbauern. Also da merkt man eben ganz stark, also es ist nicht so einfach. Und es gibt auch nicht den einen Wunderbaum. Okay. Ja, also das muss man auch sagen.
Ja, für die was fragen, als Tierernährer, es gibt offensichtlich auch für einen Baum Hitzestress, oder? Und was bedeutet Hitzestress? Du bist jetzt ein Baum, was heißt das für dich?
Ja, dass ich die Lebensfunktionen einfach auf das Minimum reduziere, dass ich halt versuche, das zu erhalten und
weniger Wasser abzugeben. Du machst die Spaltöffnungen zu.
Ja, und du schaust halt, dass du halt deine Grundlebensfunktionen noch erhältst. Du wirfst vielleicht das Laub früher ab, wenn du ein Laubbaum bist und so. Also du versuchst halt, die Substanz zu erhalten.
Der Borkenkäfer, warum nutzt der diese was passiert da? Warum kommt der da bei dir jetzt rein?
Ja, weil die Abwehrkraft mit Harzfluss und anderen Themen, die der Baum ja sonst hätte, nicht mehr in der Aktivität
das heißt, Stärke. Du blutest nicht mehr so
stark.
Genau,
du bist nicht mehr so stark gegen einen externen Feind, den du sonst, wo du ganz so vital bist. Wie wir als Menschen, nicht? Also hast, wenn du schwächer bist, auch da weniger Abwehrkraft einer Krankheit gegenüber und so ähnlich geht es dann natürlich auch einem Baum, wenn er da also geschwächt ist und einfach reduzieren muss, seine Vitalfunktion aufs Minimum.
Okay, und also du hast jetzt vorher das interessante Thema angesprochen, andere Baumarten, mehr Mischwälder, Biodiversität dort offensichtlich nicht nur im Grünland gut, weil ja, man stabiler wird. Das gilt auch für die Waldwirtschaft, oder?
Genau. Ich meine, Wald ist ja global gesehen einer der wichtigsten Biodiversitäts-Hotspots. Ja. Ja, der Regenwald und andere Themen, da wissen wir, also das ist ganz wichtig für uns. Und also deshalb ist Wald und Biodiversität natürlich immer ein ganz wichtiges Thema, auch für Österreich oder auch für Europa. Mhm. Und wir haben also gerade das Bundesforschungszentrum betreuen wir zwei ganz interessante Programme. Das eine ist das Naturwaldreservate-Programm gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium.
Naturwald, erklär das kurz einmal. Was ist ein Naturwald?
Genau, Naturwald sind Zellen von Wald, die repräsentativ sind für eine gewisse Ökosystemzusammensetzung. Das suchen wir aus.
Unterschiedlichste? Über Österreich.
Genau, unterschiedlichste. Weil wir haben ganz unterschiedliche in Österreich und versuchen möglichst repräsentativ das abzubilden in dem Netzwerk.
Ja.
Und mit den Eigentümern und Eigentümerinnen gemeinsam gibt es dann einen sogenannten Vertragsnaturschutz, wo eine gewisse Fläche außer Nutzung gestellt wird und wir beobachten können, was das bedeutet, wenn hier nichts passiert.
Okay.
Und das heißt, also die natürliche Dynamik der Waldentwicklung wird jetzt über 20 Jahre schon erforscht und je länger wir das tun, desto mehr kann man natürlich sagen, was passiert genau, wie sind die Wechselwirkungen, wie ist auch das Klima, was bedeutet denn das jetzt in so einer Naturentwicklung? Und ist eine sehr wertvolle Information auch für den bewirtschafteten Wald, um ihm zu sagen, was passiert denn ganz grundsätzlich in der Natur zurzeit. Und in ein neues Programm sind die sogenannten Trittsteinbiotope, wo es eben um Vernetzung geht von Biodiversitätszielen und Inseln.
Das habe ich auch schon in anderen Podcasts gehört, wo sagen, praktisch Tiere sich austauschen können und ihre Genetik, wo ich einfach...
Und das geht eben
Leitersysteme
sozusagen. Genau, das sind Systeme, wo du von Hotspots sozusagen weitergehen kannst und diese Trittsteine ermöglichst, dass diese Information weitergeht und eine Art Korridor bietest zwischen verschiedenen biodiversitätswichtigen Ökosystemen, in dem Fall der Wald.
Und wenn wir jetzt da in die Forstwirtschaft hineingehen, wo wir den Wald als Rohstoff nutzen, als Holz zum Beispiel, gibt es da nicht auch große Herausforderungen, wenn wir anstelle von den Brotbaumfichte jetzt da Mischwälder etablieren beginnen? Ich denke jetzt an die verarbeitende Industrie, die Nutzung für Bretter und so weiter.
Ja, genau.
Die gesamte Wertschöpfungskette ist betroffen, oder? Was heißt das?
Genau, ist ein ganz spannendes Thema und ist tatsächlich...
Begleitet jetzt ihr das ein bisschen, das Thema?
Wir sind eben angewandte Forscher und versuchen unsere Information an die Politik für gute politische Entscheidungen zu liefern, aber natürlich auch an die Industrie und an die Wirtschaft. Da sind unsere Waldinformationsdaten, die österreichische Waldinventur, die wir durchführen, natürlich ganz entscheidend, weil das auch eine Art Prognose ist, wie wird sich die Ressource und wie wird sich der Wald entwickeln, welche Baumarten, welche sozusagen Sortimente kann ich mir vorstellen für meinen Wirtschaftsbetrieb. Und auch da, genau, im Klimawandel sehen wir, der Rückgang der Fichte hat natürlich auch in der Industrie, in der holzverarbeiteten Industrie, in Österreich zu Diskussionen geführt und zu einem Denkprozess. Was bedeutet das für mich und für den Rohstoff? Mhm. Womit kann ich rechnen? Gibt es Fragen, ob ich selbst mich verändern muss in der Industrie, ob ich was umbauen muss, ob ich mehr auf Laubholzverarbeitung umstellen soll? Das sind natürlich alles langfristige Prozesse. Das kann man nicht so von einem Tag auf den anderen, aber sowas ist jetzt viel mehr in Diskussion als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, weil man eben sieht, dass sich allgemein sehr viel verändert in der Zusammensetzung der Baumarten und man damit auch überlegen muss, wie sind denn die Fertigungsprozesse und die Materialien, die Holzmaterialien der Zukunft.
Welche Baumarten kommen mehr? Und welche gehen eher zurück?
Ja, es ist ganz interessant. So? Ja, es gibt eine Langzeitprognose und man kann sagen, der Gewinner des Klimawandels ist die Eiche.
Okay.
Und das ist ganz spannend, also gesamteuropäisch gesehen jetzt.
Okay.
Ja, also man sieht, dass die Nadelbäume zurückgehen, dass auch manche Laubbäume wie die Buche zurückgehen und es kommen manche Laubbäume, aber vor allem die Eiche mehr und auch andere Laubbäume, die da in Zukunft, wenn man nur nach dem Optimum der Klimamodelle geht,
okay.
dann ist das die Prognose.
Okay, und das heißt dann natürlich auch in der Sägeindustrie wird dann die Eiche mehr an Bedeutung gewinnen und in der Verarbeitung, in den Produkten auch, oder?
Am Ende des Tages. Genau, also in den Produkten, die aus Europa bezogen werden, das heißt also die europäische Waldzusammensetzung insgesamt wird sich ein bisschen verändern. Der Holzmarkt und die Holzindustrie ist ja globalisiert, das muss man auch sagen. Und natürlich geht es auch um Fragen von Import und Export und Zusammensetzungen weltweit und Möglichkeiten weltweit. Also deshalb ist auch das ein wichtiges Thema zu betrachten. Wie sieht das für den eigenen Standort aus? Was bedeutet das? Aber wie ist denn auch die globale Verflechtung des Holzhandels zu sehen?
Jetzt ist in Österreich die Waldwirtschaft ja auch sehr stark auf bäuerlichen Betrieben zu Hause. Mhm. Ist die noch wettbewerbsfähig?
Ja, das ist ja das Spannende, dass die Hälfte der Staatsfläche ist Wald, aber wieder die Hälfte des Waldes gehört kleinen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. Ja. Und das ist von der Struktur also wirklich eine sehr spannende Sache. Sehr oft schließen sich die kleinen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zusammen, und im Waldverband organisiert. Mhm. Da gibt es also tolle Strukturen, wo man auch als kleiner Waldbesitzer oder kleine Waldbesitzerin die Möglichkeit hat, damit dabei zu sein und Dinge auch auszulagern oder sich mit Profis zusammenzuarbeiten. Was man aber zunehmend auch sieht, ist, dass der Background der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sich ändert und urbaner wird.
Okay. Ja,
also generell ist ja die Urbanisierung einer der großen Megatrends. Ne? 70% der Weltbevölkerung wird im Jahr 2100 in Städten leben. Mhm. Auch in Österreich sieht man das ein bisschen. Und sehr oft spiegelt sich das dann bei Erben wieder. Ne? Du hast vielleicht einen ganz anderen Beruf ergriffen, du bist Rechtsanwältin geworden, Mediziner und hast halt dann aus der Familie Wald geerbt, lebst aber in der Stadt und hast dann einen Wald. Und da ist dann ganz entscheidend und spannend zu sehen, wie ist der Bezug zu dem Wald. Mhm. Der kann sehr entfernt sein, dass man sagt, ja, eigentlich, mein Interesse, ich mag dort nur spazieren gehen. Ja? Mhm. Bis hin zu, na, das ist spannend, mit dem möchte ich mich beschäftigen. Ich möchte, dass man da also auch das Holz nutzt und dass man da also auch vielleicht einen wirtschaftlichen Erfolg hat.
Das ist in der Ausbildung wahrscheinlich auch, oder? Dass die Teilnehmer eurer Kurse auch urbaner werden.
Genau.
Das haben wir teilweise im landwirtschaftlichen Bereich genauso.
Genau.
Facharbeiterausbildungen, wo Ärzte Facharbeiterausbildungen machen. Mhm.
Ganz genau so ist es. Also das merken wir ganz deutlich. Und das ist auch gut so. Und wir freuen uns, wenn wir diese Gruppe auch erreichen und ihnen zeigen können, was man machen kann. Das bleibt ja nach wie vor eine Eigentümerentscheidung, was man dann, welche Ziele und Prioritäten, wie zuerst gesagt, man hat. Aber man weiß zumindest, was die Möglichkeiten sind und was man tun muss. Mhm. Es gibt ja auch das Forstgesetz und es gibt natürlich auch Bestimmungen, die man einhalten muss.
Es ist ja ein Schutz für die anderen.
Genau, sozusagen.
Wenn jemand nicht auf seine Borkenkäfer achtet
und
seine faulen Bäume stehen lässt, dann hat der Nachbar keine Freude damit.
Und deshalb ist das also eine ganz wichtige Information auch über dieses Wald und Kultur zum Beispiel oder Waldpädagogik. Das sind auch ganz andere Gruppen, die wir dann bekommen, die bei uns Ausbildungen machen mit ganz anderen gesellschaftlichen und Ausbildungshintergründen, wo es dann möglich ist, diese Information gesamthaft was den Wald angeht, an diese Personengruppe zu übermitteln. Und sie kann dann selbst entscheiden, aber halt informiert entscheiden, wie sie sich weiter mit dem Wald auseinandersetzen will. Jetzt muss ich
eine ganz konkrete Frage stellen. Bitte. Ich bin ein Mutterkuhbetrieb im Enstal, habe 100 Hektar Wald dabei und frage jetzt den Peter, wie soll ich mich aufstellen, damit ich zukunftsfit bin als Wald? Und das Familieneinkommen kommt zu 2/3 aus dem Wald. Wie soll ich mich aufstellen? Auf was soll ich achten? Mhm. Was würdest du tun, wenn du in meinen Stiefeln stehen würdest oder meine Motorsäge in der Hand hättest?
Also wir haben 2 ganz spannende Beratungsmodelle mittlerweile, was also jetzt wieder mit dem Thema Klimawandel zu tun hat. Die Steiermark als Bundesland war Vorreiter in einem Projekt, das sich Waldtypisierung nennt. Mhm. Und da haben wir sehr detailliert mit Klimamodellen, Bodenproben und aktuellem Bewuchs gearbeitet und können sehr standortgenau Beratungen anbieten, wie sich der Wald jetzt und wahrscheinlich in den nächsten 50 bis 100 Jahren entwickeln wird und was man am besten tut, wenn man diesen Wald aktiv nutzen möchte.
Also da wird der Peter mal hingehen.
Genau, da wird und das ist ganz wichtig.
Wo sitzt das? Das Wissen ist das bei den Kammern oder bei euch?
Also es ist grundsätzlich bei uns, aber natürlich auch also bei der Landesregierung und bei den Kammern. Unser Ziel ist ja, diese Informationen hinauszubekommen. Wir haben eine Einschätzung, das nennen wir Baumartenampel, wo man mit sehr einfachen Mitteln einmal schauen kann, wo ist mein Wald, was wächst da jetzt und dann kann man sich ein bisschen spielen und sagen, was ist, wenn es 2 Grad wärmer wird oder 4 Grad wärmer und dann sieht man, wie sich die Baumartenanteile verändern. Okay. Und das ist auch ein sehr eingängiges erstes Instrument, wo man, glaube ich, gut helfen kann in der Orientierung, was heißt denn das für mich, wenn ich da jetzt 100 Hektar Wald habe, jetzt und in 100 Jahren, weil wir haben ja solche Zeiträume in der Waldwirtschaft.
Ja, ich denke ja für die nächsten 2 Generationen.
Genau, und also das empfehle ich sehr. Und dann also hier mit uns in Kontakt zu treten, mit den Kammern natürlich als Berater in Kontakt zu treten und zu schauen, wie baut man diesen Wald hin um zu einem klimafitten Wald, der dann auch in der Zukunft besteht.
Müsste ich auch die Vermarktung mit bedenken? Weil wir im Rinderbereich schauen dann auch immer sehr stark, okay, was will der Markt? Also kann ich das Fleisch überhaupt absetzen, wenn ich jetzt ein Spezialfleisch oder irgendwas produziere? Ist das in der Waldwirtschaft auch schon ein Thema oder kommt das erst?
Also es ist, der Holzpreis unterliegt Schwankungen wie immer aber die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz wird sicher bleiben, auch aus dieser Diskussion heraus.
Also fossile Energieträger weniger, wir brauchen ja den Kohlenstoff irgendwo.
Genau, wir werden, also wenn wir in dieses Thema Bioökonomie also weiterarbeiten und Holzbau forcieren zum Beispiel, dann gibt es also ganz viele der Themenbereiche, wo Holz auch in Zukunft wichtig sein wird.
Muss die Novus fragen, jetzt hast du wieder ein Stichwort gesagt. Ist Holz nicht zu schade, um verbrannt zu werden?
Es ist interessant, dass bei einem Produktionsprozess, also in der Sägeindustrie und so weiter, ganz viel Restholz und Sägespäne anfallen. Das heißt, das sind automatisch Teile des Holzes, die einer weiteren Verwendung zugeführt werden. Und das ist eben zum Beispiel die Bioenergie. Das heißt, es ist gar nicht die Frage ein Wettbewerb, sondern es ist ein Nebenprodukt, das entsteht und das man dann sinnvoll nutzt. Also das ist der beste Weg, um damit umzugehen. Natürlich ist es sinnvoll, Holz langlebig einzusetzen, also in einem ersten Arbeitsschritt Dinge zu nutzen, wie eben das Holzhaus, den Holzfußboden, Möbel und so weiter, und diese Restprodukte zu verwenden. Und erst in einem viel späteren Zeitpunkt, wenn dein Holzkasten auseinandergefallen ist, halt zu sagen, jetzt ist es wirklich vorbei, aber das ist dann halt später und dann wird der auch thermisch verwertet. Also da gibt es eben, muss man schon genau aufpassen. Und Bioenergie ist trotzdem ein Teil der Gesamtlösung auch in dem energetischen Transformationsprozess.
Also der Peter wird sich einmal anschauen, welche Bäume er pflanzt und der Peter wird auch anschauen, wohin vermarkte ich, oder? Und ich versuche in der Kaskade möglichst hoch anzusetzen, wo ich Mehrwert erreiche, wo ich viel Geld oder mehr Geld kann, oder?
Genau, das würde ich machen, aber ich würde mir auch anschauen, habe ich tolle Ökosysteme, habe ich eine tolle Biodiversität, ich kann auch andere Produkte theoretisch machen. Wenn ich waldpädagogisch interessiert bin, vielleicht biete ich auch einen Lehrgang an,
okay,
und einen Kurs und versuche da auch ein Einkommen zu haben. Oder ich habe Urlaub am Bauernhof,
ne? Okay,
und sage, du, neben dem kann man bei mir auch einen Gesundheitspfad machen. Ne? Und so. Also Innovation und Kreativität, glaube ich, dem ist keine Grenzen gesetzt. Und das sollte man immer wieder also auch anregen.
Jetzt muss ich dich als Tierernährer schon wieder etwas fragen. Diese Wald-Weide-Trennungen, die man so umgesetzt hat, gibt es da wieder einen Schritt zurück zum Teil, oder macht das Sinn?
Das ist schon gut, dass das getrennt ist, und die Waldweide an sich hat schon dem Ökosystem zugesetzt, also insofern passt das schon, wie das ist, und ich sehe nicht, dass es da einen Schritt zurück geht.
Braucht es nicht sozusagen, um wieder Biodiversität hineinzubringen, zusätzliche?
Nein, ich meine, was in dem Thema für mich immer ganz spannend ist, ist, dass es in anderen Ländern und im großen Kontinent Afrika, also Agroforestry, ein großes Thema ist. Also die Verbindung Landwirtschaft und Forstwirtschaft ist natürlich, also ist schon ein großes Thema. Mhm. Man muss halt wissen, was man wo macht,
ja,
und in welchen Landschaften man was macht.
Glaubst du, dass das in Österreich kommen könnte, dass wir sozusagen Ackerbau mit Waldwirt oder Forestry,
Agroforestry,
Wald, ja, sozusagen, also, aber mit Holznutzung?
Ich glaube, wie gesagt, also auch da glaube ich, dass es ein limitiertes Potenzial gibt. Im Gebirge wird es sicher immer schwierig, weil wir dort die Erosion haben, den Schutzwald und so weiter. Mhm. In flacheren Gegenden möglicherweise, so wie es jetzt die Diskussion gibt, also dass man ja die Photovoltaikanlagen mit Landwirtschaft kombiniert. Ja. In Portugal gibt es die Korkeichenwälder, das ist halt ein sehr extensives Waldbewirtschaftungssystem mit viel Freifläche, wo man gut bewirtschaften kann. Aber auch da, ich glaube, es sollte keine Denkverbote geben. Ich glaube, es ist auch da wichtig zu sehen, vielleicht haben wir gute Synergieeffekte mit Land- und Forstwirtschaft und können auch da Systeme also vielleicht weiterentwickeln oder auch lernen von afrikanischen Communities, die das seit Jahrzehnten so machen, ob was anwendbar ist. Aber wichtig ist eben, wir sind standörtlich so heterogen in Österreich. Wir haben ja nicht hunderte Hektar immer gleiches Ökosystem. Das macht es schwieriger für jeden, aber es macht es auch spannend, um zu schauen, vielleicht gibt es individuelle Lösungen, die für einen Betrieb passen können und für einen anderen gar nicht.
Jetzt kommt der Peter in 100 Jahren wieder nach Österreich
ja,
zurück und schaut auf den Wald. Wie wird der Wald ausschauen in 100 Jahren?
In 100 Jahren werden wir mehr Laubwald haben.
Und wir mehr Biodiversität im Wald?
Ja, wahrscheinlich haben wir auch mehr Biodiversität im Wald. Wir sind ja auch jetzt schon am Weg dorthin. Unsere Aufzeichnungen und Messungen zeigen auch, dass ein wichtiger Indikator ist das Totholz. Also auch da haben wir schon mehr. Das ist wichtig für die Rindenbrüter und unseren Specht und was weiß ich. Also da gibt es ganz viele
Aspekte. Ist das Totholz nicht unter Druck? Ja, ich denke jetzt, weil wir Hackschnitzel produzieren und mehr aus dem Wald bringen.
Also
ist es nicht so?
Also merke ich nicht, dass also das spezifische Thema also in Verbindung gebracht wird mit dieser Frage, sondern im Gegenteil, es ist eben auch eines dieser politischen Themen und Interessen zu sagen, ein gesunder Wald braucht eben ein gewisses Ausmaß an Biodiversität, da gehört Totholz dazu. Ich glaube auch, dass das allgemein so verstanden wird, weil es ja für das Ökosystem und die Nachhaltigkeit wichtig ist. Und man damit dann trotzdem andere Leistungen sehr gut erbringen kann. Also ich glaube, dass wir einen bunten Wald haben, aber wird andere Baumarten haben zu einem großen Teil, als wir jetzt haben. Vielleicht auch Baumarten, die jetzt noch gar nicht hier wachsen, weil es eben je nach Klimaszenario sehr viel wärmer werden könnte. Und dann, um einen lebendigen Wald zu haben, muss man auch da schauen, was ist denn dann, also was entspricht dann für dieses Szenario einem Wald, der dann auch gut wachsen kann.
Mhm. Ja. Ja, und damit es so wird, braucht es gute Forschung, oder, Peter? Und ihr macht das in eurem Bereich sehr gut. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch, wünsche euch für eure Arbeit alles Gute. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für Ihr Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei dem ein oder anderen Podcast wieder hineinhören, wenn es um wichtige Themen für unser Land Österreich geht. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum, Beton, Stein.